Hallo liebe Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir sprechen heute über den Grand Prix von Spanien. Normalerweise sind Barcelona-Rennen ja nicht so die Actionkracher. Schmidt, dieses Mal gab es aber jede Menge Drama und für das größte Drama war Charles Leclerc zuständig, in Runde 26 in Führung liegend ausgefallen. Wäre er locker zum Sieg gefahren, wenn das nicht passiert wäre?
Ich würde mal sagen, ja. Also er hat ja, ist ja auf den weichen Reifen gestartet, das einzige aus der Spitzengruppe aus frischen, weichen Reifen. Er ist bis Runde 21 gekommen. Das zeigt, der Ferrari hat auch seine Reifen da nett behandelt, im Gegensatz zu den beiden vorherigen Rennen. Er hat dann wieder Land gewonnen auf seine Verfolger, war schon 12,5 Sekunden vorne gelegen. Also ich glaube, der hätte das mit der linken Hand diesmal gewonnen. Der Ferrari war klar das schnellste Auto, muss ich sagen, trotz der ganzen DRS-Probleme bei Red Bull. Ich würde mal sagen, durch das Upgrade haben sie wieder so 2/3 Zehntel gewonnen.
Ja, der Motorausfall kam aus dem Nichts. Ferrari eigentlich dieses Jahr relativ zuverlässig. Was war genau das Problem?
Es war der Turbolader und die MGUH, aber das ist im Prinzip egal. Er muss da in Monaco schon auf seine dritte Einheit, das heißt, er wird irgendwann mal die vierte brauchen. Ob der Motor da überlebt hat oder nicht, ist egal. Man kriegt auch für den vierten Turbolader eine Strafe. Also dann werden sie sowieso das vierte Set nehmen. Also das ist mehr oder weniger gesetzt. Bei Perez ist es ja ähnlich, der hat schon im ersten Rennen das Problem gehabt. Motor hat überlebt, Turbolader und MGUH nicht.
Ja, Ferrari mit Technikproblemen, aber auch bei Red Bull. Du hast DRS schon angesprochen, aber es gab vor dem Rennen ja auch schon ein kleines Drama. Die Autos kamen da relativ spät aus der Garage raus. Was war da los?
Ja, wir erinnern uns ja an die Geschichte mit Aston Martin in Miami. Gleiches Problem, Sprit zu kalt. Sie mussten da ewig schauen, dass sie die Sprittemperatur hochkriegen. Das ist jetzt nicht mehr eine fixe Zahl, wie es vorher war. Das war ja auch nur eine Interimslösung. Also in Miami waren das 18 Grad. Hier war es wieder 10 Grad unter der Außentemperatur, also so wie es im Reglement drinsteht. Ferrari hat darauf bestanden, da gibt es auch einen Grund dafür. Und wie gesagt, da war Red Bull eben zu tief und die mussten eben schauen, dass die Sprittemperatur hochkommt, weil in dem Augenblick, wo sie rausfahren und der Sprit wäre zu kalt, wären sie quasi illegal und damit disqualifiziert. Und die FIA kann das genau überprüfen. Also die hat einen Monitor, da sind alle 20 Autos auch die Sprittemperatur drauf. Auf dieser Standard-Benzinpumpe, die jetzt im Catch-Tank sitzt, ist so ein Messinstrument und da kann man jederzeit, also wirklich live, verfolgen, welche Temperatur der Sprit hat. Also da kann keiner auskommen. Insofern wäre es sehr riskant, da einfach mal rauszufahren in die Startaufstellung. Und Max Verstappen ist erst 8 Sekunden vor Schließen der Boxengasse rausgefahren. Also das war wirklich knapp.
Ja, und dann kam das Problem noch mit DRS dazu. Es hat ja eigentlich schon im Qualifying dazu geführt, dass er die letzte Runde nicht gefahren ist. Dann haben sie es auch im Rennen nicht hinbekommen. Warum war Verstappen davon betroffen und Perez nicht? Und wie hat es ihn da eingebremst?
Ja, bei diesem DRS-Problem muss man dazu sagen, Red Bull hat ja praktisch kein Upgrade dabei. Das einzige Upgrade war eine Gewichtsreduzierung, so 4 bis 5 Kilo. War natürlich beim Nummer 1 Auto ein bisschen mehr als bei Perez. Und eine dieser Maßnahmen war, dass man da hinten am DRS-Mechanismus wieder rumgefummelt hat, das ein bisschen filigraner gemacht hat. Und prompt hat es wieder nicht funktioniert. Wir erinnern uns, letztes Jahr war das Gleiche am Ende der Saison. Das war ja wirklich eine ewige Geschichte. Und die haben dann auch am Sonntag in der Garage noch geschaut, ob sie diesen DRS-Mechanismus, der schon am Samstag nicht funktioniert hat, einigermaßen hinkriegen. Er hat ja hin und wieder funktioniert. Ja. Bloß dummerweise, er hat immer dann funktioniert, wenn er zu weit weg war. Wenn er ganz nah dran war, ist er mal kurz aufgegangen und hat wieder zugeklappt. Also ist natürlich ein Riesennachteil, wenn man ein Auto überholen will. Und Perez hat es ja dann gezeigt, mit einem funktionierenden DRS-Mechanismus ist er an George Russell dann relativ zügig vorbeigekommen, während sich der Verstappen die Zähne da ausgebissen hat. Aber Red Bull hat ja dann im Nachhinein so getan, wir wären da schon mit dem Leclerc irgendwie mitgefahren und haben dieses DRS-Problem quasi mit als Grund genannt, dass er den Verstappen zurückgehalten hat. Das ist natürlich Blödsinn. Der Leclerc hatte auch kein DRS. Der fuhr die ganze Zeit an der Spitze und konnte es gar nicht nutzen. Also insofern war von der reinen Rundenzeit her, waren gleiche Bedingungen und da war der Ferrari einfach schneller.
Ja, es hat uns aber immerhin das Problem, ein schönes Duell Verstappen gegen Russell gebracht, über mehrere Kurven im ersten Sektor. Ich glaube, das war das große Highlight. Das Duell zwischen den beiden Red Bull war nicht ganz so spannend. Da hat der Kommandostand eingegriffen. Hat man da Perez übel mitgespielt?
Nee, würde ich nicht sagen. Also beide sind ja dann im Endeffekt 3 Stops gefahren. Die Strategie wurde während des Rennens umgestellt. Bei Verstappen aus der Not herausgeboren. Man hat gemerkt, man kommt an diesem Russell nie vorbei. Also muss man sich eine andere Strategie überlegen. Und der Perez war ja noch quasi der Manndecker in der Hinterhand. Der hätte notfalls was anderes machen können. Wie gesagt, beide sind 3 Stops gefahren. Der Perez war im Ziel 13 Sekunden hinter Verstappen. Das zeigt, dass der Verstappen auf gleicher Strategie schneller war. Wenn man Perez konsequent auf eine 2-Stopp-Strategie gespielt hätte, hätte er vielleicht eine kleine Chance gehabt, aber dann hätte man schon den ersten Boxenstopp rauszögern müssen und auch den zweiten. Beim zweiten, das hat man sich nicht getraut, weil dann wäre er wieder hinter den Russell gefallen, hätte ihn wieder überholen müssen. Auch da wäre es wahnsinnig eng geworden. Man muss sagen, im Mittelteil hat der Perez mal zu viel Zeit auf den Verstappen verloren, so 12 Sekunden in, glaube ich, knapp 10 Runden, und das war eigentlich der Knackpunkt. Deswegen konnte er eigentlich das Rennen nicht gewinnen.
Ja, dass es so spannend oder so kompliziert wurde für Red Bull lag, wie schon erwähnt, an Russell. Mercedes war deutlich stärker in Barcelona als in den ersten Rennen. Hat auch was mit dem Upgrade zu tun, oder?
Ja, absolut. Also das Bouncing war fast weg. Sie hatten es komischerweise gar nicht auf der Geraden, hatten es dann in den zwei schnellen Kurven, 3 und 9. Aber nur ein bisschen, hat nicht allzu sehr gestört. Ich glaube, das Training war noch nicht ganz der Maßstab. Da fehlten ja noch 6 Zehntel. Davor war es eine Sekunde, also war schon ein bisschen besser. Aber im Rennen hat man dann schon gesehen, dass der Mercedes deutlich näher dran ist. Die Ingenieure sagen selber, wir liegen jetzt noch so 3 Zehntel hinten. Ich glaube, man muss das Hamilton-Rennen mal genau anschauen. Das war wirklich stark. Also wenn der fuhr ja mit einem Defizit von 53 Sekunden dann nach seinem frühen Boxenstopp los, mehr oder weniger. Er hat auf alle aufgeholt, bis auf den Leclerc. Ja. Jetzt kann man argumentieren, ja okay, wie gesagt, Verstappen steckte natürlich auch im Zweikampf, hat da viel Zeit verloren und ist dann zum Schluss, als klar war, dass er das Rennen gewinnen wird, vielleicht auch nicht mehr am Maximum gefahren. Der Hamilton ist natürlich bis 10 Runden vor Schluss voll dahin geballert, ja. Und als dann dieses Wasserleck aufgetreten ist, dann musste auch er vom Gas. Also wie gesagt, er hat aufgeholt, er war, muss man sagen, vom Rennspeed her auf Augenhöhe mit den Red Bull diesmal, und es wäre natürlich interessant gewesen zu sehen, wo wäre der gelandet, wenn es diese Kollision mit dem Magnussen nicht gegeben hätte. Er ist ja auch noch antizyklisch auf den Mediumreifen als einziger im Feld gefahren. Ja. Der hätte ewig lang fahren können im ersten Stint, also im Vergleich zu den Softstartern. Und das hätte schon, wäre schon interessant gewesen, weil der wäre genauso unüberholbar gewesen wie der Russell.
Ja, die Szene, du hast schon angesprochen, war am Anfang mit Magnussen die Kollision. Wer war da schuld? Was würdest du sagen?
Ja, ich würde sagen, das war überambitioniert von Magnussen. Da muss ich nicht angreifen. Kurve 4 schon gleich gar nicht den Hamilton, wo ich ohnehin weiß, er wird mich später wieder überholen. Das Risiko gehe ich nicht ein. Da warte ich lieber, aber vielleicht, weil Mick Schumacher hat ja wirklich einen super Start, vielleicht war er ein bisschen nervös, der Magnussen, und wollte schnell an dem Hamilton vorbei. Okay, Hamilton hatte die Mediumreifen, die es ein bisschen länger brauchen fürs Aufwärmen, aber trotzdem, meiner Ansicht nach, eine sinnlose Aktion, hat Haas wieder Punkte gekostet.
Ja, und am Ende, du hast auch schon angesprochen, musste Hamilton langsamer machen. Am Funk klang es zuerst, als müsste er Benzin sparen, war aber nicht der Grund.
Nee, war gar nicht der Grund. Man hat ihm gesagt, er soll Lift and Coast machen, das kann natürlich viele Gründe haben. Reflexartig würde man sagen, okay, jetzt muss er Sprit sparen. War aber nicht so, wie gesagt, es trat ein Wasserleck auf, der Motor lief ohnehin schon im heißen Bereich, bei Russell das ganze Rennen lang, auch der konnte nicht so schnell fahren, wie er wollte, und dann kam ihm dieses Wasserleck noch dazu, und er musste quasi schon bei der Hälfte der Gerade Gas rausnehmen, um den Motor da ein bisschen zu kühlen, also dann den Rest der Gerade dahin gesegelt. Ich glaube, zu diesen hohen Motortemperaturen bei Mercedes sollte man noch was sagen, da kommen wir jetzt wieder zu der Benzintemperatur zurück. Wie gesagt, die Rückkehr zu den eigentlichen Regeln, also 10 Grad unter Außentemperatur, die wurde von Ferrari veranlasst, die haben da ein Veto eingelegt. In dem Fall, wenn man da ein anderes Limit setzt, müssen ja alle einig sein. Und die Mercedes-Ingenieure haben mir erzählt, dass Ferrari wohl mitgekriegt hat, dass sowohl Honda als auch Mercedes Probleme hat, wenn die Sprittemperatur sehr warm, sehr hoch geht. Das ist natürlich, wenn man schon höher anfängt, wird die im Rennen immer höher durchs Fahren und den Betrieb des Motors, und das kann zu Schäden führen. Es kann auch dazu führen, dass man eben einfach Gas rausnehmen muss und Leistung verliert. Und Ferrari hat diese Probleme offensichtlich nicht. Die haben da mit dem E10-Sprit offensichtlich ganz klar einen besseren Job gemacht als der Rest. Und die haben natürlich drauf geschaut, dass den Gegnern das Leben so schwer wie möglich gemacht wird. Und Binotto hat ja dann auch nach dem Rennen gesagt, dass die Sprache nochmal drauf kommt, was war denn da eigentlich los? Bei Red Bull, naja, ich vertraue der FIA, aber wenn die Sprittemperatur zu hoch war, als die Motoren angelassen haben, dann ist sie seiner Meinung nach bereits schon in dem Augenblick illegal, denn es steht im Reglement, wenn der Car is in use, also wenn das Auto gebraucht wird. Jetzt gibt es da natürlich unterschiedliche Interpretationen. Aston Martin, die ja das Problem in Miami hatten, die sagen, das Auto ist erst in Gebrauch, wenn es die Garage verlässt. Ferrari sagt, es ist schon in Gebrauch, wenn man den Motor nur anlässt. Ja. Die FIA stellt sich da eher auf den Standpunkt von Aston Martin. Bei beiden Red Bull war die Sprittemperatur zu hoch, als die Motoren angelassen wurden. Sie sind aber noch rechtzeitig rausgekommen, also insofern war es noch legal.
Ja, fast ein bisschen ironisch, dass ausgerechnet Ferrari dann das große Motorenproblem im Rennen hatte. Aston Martin, hast du schon angesprochen, war neben Mercedes auch eins der Teams mit einem riesigen Upgrade in Barcelona, hat für viel Irritationen und Diskussionen geführt, weil das Auto doch dem Red Bull sehr ähnlich sieht. gab ja Vorwürfe, dass eventuell Red Bull-Mitarbeiter da Daten mitgenommen hätten und das Auto kopiert hätten. Was ist da deine Informationsstand und deine Meinung dazu?
Also erstmal muss man, glaube ich, dazu sagen, ja, es ist zwischen den Achsen eine Kopie, das sieht man ja auch, oder eine Kopie, zumindest mal ein Abziehbild, sagen wir mal so. Ich sehe das aber jetzt noch nicht ganz so schlimm wie vor 2 Jahren. Also da war wirklich der Racing Point, das war von der Nasenspitze bis zum Heckflügel wirklich 1:1 der Mercedes aus dem Vorjahr. Diesmal, wie gesagt, beschränkte sich das Abkupfern auf die Mitte des Autos, das ist mal das eine. Dann Red Bull hat gesagt, ja, vielleicht haben wir dann IT-Lag, was ich ziemlich bezweifeln würde, weil ich glaube, die Jungs bei Red Bull sind richtig clever und die hatten immer die Panik, dass ihnen jemand was abschauen könnte. Ich würde mal sagen, die haben das beste IT-System von allen. Da kommt keiner außer dem Newey wahrscheinlich an irgendwelche Daten ran, also so, dass er sie runterladen kann. Ich habe auch mit Adrian Newey gesprochen. Auch er sieht das ein bisschen übertrieben mit dem IT-Lag. Er kann sich eher vorstellen, er sagt, das größte Problem heutzutage, und das betrifft jetzt gar nicht diesen Fall ganz generell, ist, ein Ingenieur kann natürlich mal quasi mit dem Handy einen Screenshot sozusagen machen und dann hat man eigentlich auch das, was man sehen will. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn man sich diese Aston Martin-Geschichte anschaut, eins muss man sagen, das kann nicht so gewesen sein, dass sie jetzt das Auto, also diesen Red Bull, der ja erst beim Bahrain-Test am letzten Tag mehr oder weniger komplett war, gesehen haben und dann haben sie das Auto nachgebaut. Das ist unmöglich in 2 Monaten. Man müsste ja erst Windkanalmodelle, erstmal müssen wir es im CFD laufen lassen, um überhaupt zu verstehen, um was es da geht. Dann Windkanalmodelle bauen, dann in den Windkanal stellen, dann produzieren. Da wären die vor Silverstone nicht fertig gewesen. Die haben, so erzählen sie das, und das konnten sie auch der FIA irgendwie nachweisen, schon im November mit einem Parallelprojekt begonnen, das dann in die Ecke gestellt wurde, weil die A-Version wesentlich besser lief zunächst mal, bis sie dann irgendwann angestoßen ist. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es da Input von Red Bull-Leuten gab. Es sind ja 7 Leute, haben die Seiten gewechselt. Die hatten alle Arbeitssperren für lange, lange Zeit. Aber Leute, gerade in England, das ist ja wie Inzucht, die treffen sich alle da in irgendwelchen Pubs. Dass da mal einer sagt, pass mal auf, bei unserem neuen Auto, da schauen die Seitenkästen aus wie eine Rampe. Und keine Ahnung, wir haben da vorne bei dem Einlass in den Diffuser haben wir die und die Kanäle. Das haben die Leute ja im Kopf. Wahrscheinlich haben sie sogar ein paar Daten im Kopf. Gerade Leute, die tagtäglich mit so einem Auto arbeiten, da muss man sich gar keinen CAD-File runterladen oder irgendwas. Also da gab es bestimmt einen Tipp, meiner Ansicht nach. Das wäre sonst verwunderlich. Und dann hat Aston Martin halt auch gesehen, als dann dieser endgültige Red Bull kam mit dieser Delle in dieser Rampe und auch den Spiegeln dann. Solche Details kann man natürlich noch schnell nachbauen oder ändern an seinem eigenen Konzept. Das geht relativ rasch. Ich meine auch die Kühlung, das ist da nicht groß davon betroffen durch diese Delle. Und Aston Martin hat ja ohnehin, und das muss man ihnen zugestehen, das haben sie bei der Präsentation schon gesagt, wir haben das Chassis so gebaut, dass wir quasi mehrere Konzepte verfolgen können. Das muss auch so sein, weil sonst hätten die diese B-Version gar nicht hingekriegt. Das hat eine völlig andere Anordnung der Kühler. Also wenn das Chassis jetzt wirklich nur für diese A-Version gebaut worden wäre, hätten die gar nicht auf Red Bull umstellen können. Ich glaube, eine Sache sollte man zu der Rampe noch sagen, weil sich da viele aufregen. Viele denken, das ist eine Red Bull-Erfindung. Das ist natürlich ein Blödsinn. Gerade dieser 2020er Racing Point, der ja zunächst eine Kopie des Mercedes war, der wurde ja in Mugello, glaube ich, war es, hat dann Andy Green und sein Team haben dann eigene Ideen da einfließen lassen und da kamen schon zum ersten Mal diese rampenförmigen Seitenkästen. Also diese Grundidee der Rampe kam eigentlich von Racing Point oder dem gleichen Team. Was.
Ja, Alpine und Alfa Tauri haben ja auch die Rampe, richtig, ja. Da fehlte nur die kleine Stufe drin, also so ganz abwegig ist es nicht, dass da auch Aston Martin draufkommen konnte. Wie lief das Upgrade? Wie hat es die wirklich nach vorne gebracht, wie Sie es erwartet haben?
Ja, zunächst einmal nicht, was vielleicht nicht so nicht verwunderlich ist. Es ist ein komplett neues Auto. Man kann sagen, für Aston Martin beginnt die Saison jetzt quasi neu. Die sind jetzt dort, wo die anderen waren, in der ersten Testwoche von Barcelona, kann man mehr oder weniger sagen. Das lief ganz gut im freien Training. Da hat man schon gesehen, Vettel war immer in den Top 10. Auch der Long Run war sehr gut, der war deutlich schneller als der von den Alpinen, die ja dann auch im Rennen ganz gute Leistung gezeigt haben. Aber dann plötzlich im Qualifying ging es rückwärts. Das hatte mehrere Gründe. Sie mussten dann, weil man gemerkt hat, sie sind mit der Kühlung am Limit, sie sind dann auf eine Stufe höher gegangen, hat die Balance ein bisschen nach vorne geschoben. Die Autos haben dann starkes Übersteuern gekriegt, hatten auch Probleme mit dem DRS-Mechanismus. Das nächste war, weder Vettel noch Stroll konnten wirklich ans Limit gehen, weil es war ganz klar die Ansage, der kleinste Unfall und ihr sitzt in der A-Version. Die hatten null Ersatzteil, wirklich null, hat mir Andy Green gesagt. Das kommt jetzt bei Monaco ein paar, da zittern natürlich einige, weil in Monaco hat man sich schnell mal was verbogen. Und das wird sich erst so gegen Baku dann entspannen, diese Situation. Also auch da ist sicher eine gewisse Bremse da. Und du hast ja dann auch mit Mike Craig nach dem Rennen gesprochen, der hat ja gesagt, sie haben noch nicht mal die größte Kühlversion genommen.
Genau, die Aerodynamiker wollen natürlich immer nach unten gehen ans Limit, weil sonst zu viel Abtrieb verloren geht, wenn man da zu viel kühlt, sage ich mal, zu viel öffnet das Auto. Ja. Alfa Romeo wollen wir auch noch mal kurz sprechen, wenn wir gerade beim Thema Upgrades sind. Die haben ja auch ein Riesenpaket gebracht. Die haben schon in dieser Saison relativ viele Upgrades gebracht. Haben die nicht ihr Pulver jetzt schon komplett verschossen? Und wie hat da das Upgrade funktioniert?
Erstmal muss man sagen, also bei Alfa Romeo funktionieren die Upgrades. Sie haben immer ganz am Anfang gibt es immer so eine kleine Katastrophe. Das war bei den Tests schon so, da mit dem Unterboden, der sich gelöst hat. Dann auch bei dem ersten Upgrade, diesmal gab es einen Motorschaden. Das war ein Freitagsmotor, den es da zerrissen hat. Aber den hat es also wirklich im großen Stil zerrissen. Da sind die Brocken rumgeflogen und allein durch den Explosionsdruck hat es also da die Verkleidung eben der neuen Version durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Und sie hatten dann nur noch eine dabei für den Bottas. Also da waren sie auch am Limit, aber es hat eigentlich die 0,4 gebracht, die man sich erhofft hatte. Also insofern, Sauber ist da unglaublich treffsicher. Jetzt zum Budget. Sauber, hat mir Fred Vasseur erzählt, liegt 10 Millionen Dollar unter dem Budget Cap und hat trotzdem noch Luft. Er sagt, es liegt halt auch daran, wie man sich das einteilt. Er gibt zu, wir machen jetzt am Anfang Druck, weil wir haben ein super Auto und wir machen jetzt die Punkte, weil hinten raus wird es dann vielleicht enger und was man hat, hat man und davon kann man vielleicht lange zehren. Außerdem hat er mir auch erzählt, wir wollen relativ früh auf das 23er Auto umschwenken und also insofern ist es jetzt wichtig, Punkte zu machen und sie liegen ja wirklich gut.
Ja, Bottas hat auch ein super Rennen gefahren, hätte vielleicht noch ein bisschen besser sein können am Ende.
Ja, ich glaube, dass man da unbedingt Zweistoffs machen wollte, war nicht die beste Idee. Ihm sind in den letzten 10 Runden die Reifen eingebrochen, also bei Mercedes ist man überzeugt, der Bottas hätte sowohl den Sainz als auch den Hamilton geschlagen mit 3 Stops, wenn er das gleiche gemacht hätte jetzt wie der Sainz zum Beispiel. Der Hamilton ist ja eigentlich ein 2-Stopp-Rennen gefahren, weil der erste Stopp, den kann man nicht rechnen. Ja. Aber Hamilton war natürlich deutlich schneller als der Sauber, hat dann halt ein bisschen davon profitiert, dass Bottas da eben in Reifenprobleme kam.
Ja, nochmal zum Thema Upgrades zurück. Haas war das einzige Team, das keine Upgrades brachte, war beim Qualifying trotzdem super dabei. Also der Magnussen war ja quasi fast auf Bottas-Niveau. Wie war das möglich?
Ja, sie hatten optisch kein Upgrade dabei, tatsächlich aber doch dabei. Das war also wirklich wie in alten Zeiten. Die haben einfach 2 Kohlefaserlagen an einer bestimmten Stelle am Unterboden aufgebracht. Der Boden wurde dadurch noch steifer. Plötzlich hat man gemerkt, kein Bouncing, überhaupt keins. Also runtergingen, immer noch kein Bouncing, wieder runter. Und sie sind runter, 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 bis das Ding dann mehr oder weniger am Boden geschleift hat. Man hat das ja gesehen, den Funkenflug, das war wie bei Red Bull. Und das Ding hatte richtig Abtrieb. Und dadurch sind auch beide ins Q3 reingekommen. Die waren sehr gut unterwegs, aber im Rennen dann wieder leider Fehler gemacht. Ob das jetzt der Magnussen-Fehler war, meiner Ansicht nach auch ein großer Fehler, die 2-Stopp-Strategie. Die kann nicht funktionieren, wenn man den 2. Stopp in der 30. Runde macht. Also das überleben die Reifen nicht 36 Runden. Das hätten sie eigentlich wissen müssen. Und deswegen ging die Reise von Mick Schumacher, der ja noch bis 53. Runde oder so in den Top 10 war, dann wirklich steil bergab. Der hat 5 Plätze verloren in den letzten 15 Runden.
Ja, wir haben auch gehört, dass sich Günther Steiner seine Fahrer ein bisschen vorgenommen hat in Barcelona, weil er nicht ganz zufrieden ist.
Ja, also bei Mick Schumacher war schon im Training, da ging es natürlich noch um Miami. Die Leistung in Barcelona war meiner Ansicht nach in Ordnung. Er hätte sicher noch mehr rausholen können als der 10. Platz. Aber es war schon mal gut, dass er im Q3 war. Das wird Selbstsicherheit geben. Wie gesagt, Magnussen, völlig unnötig. Er hätte von dieser Position aus eigentlich in die Punkte fahren müssen.
Ja, also ein bisschen unter Wert geschlagen. Nochmal zu den Upgrades. Nächstes Team ist in Barcelona immer ein Thema, die Technik. Nächstes Team McLaren, auch ein großes Paket gebracht, viele neue Teile. Aber am Ende auch zumindest nicht am vorderen Ende des Mittelfelds.
Nee, hat mich jetzt ein bisschen, also man ist dort optimistisch, aber mich hat es eigentlich fast ein bisschen enttäuscht. Ich habe sie besser erwartet. Im Endeffekt haben die sich gerade zu ihren direkten Gegnern neutralisiert. Sie sind dort geblieben, wo sie immer waren, also quasi am hinteren Ende des Q3. Diesmal ist Ricciardo reingekommen, aber er hat ein furchtbares Rennen gehabt, also wirklich auf allen Reifen zu langsam. Keiner wusste warum, 45 Sekunden, glaube ich, auf Lando Norris verloren, der noch nicht mal fit war. Ja. Aber Seidel hat uns erzählt, eigentlich macht das Upgrade, was es soll. Und auch hier, wir müssen noch lernen. Und das wird schon noch kommen. Da muss man eben sagen, da ist der Sauber besser gewesen. Der hat viel, viel schneller gelernt. Und der hat das aus seinem Upgrade rausgeholt, was er wollte. Und ich glaube, da bei Aston Martin und bei McLaren ist noch Luft nach oben.
Ja, Upgrades sind ja auch immer ein Thema vom Budget. Budgetgrenze war auch ein großes Thema in Barcelona, ist eigentlich schon ein großes Thema in den letzten Rennen. Christian Horner und auch die anderen Top-Teams jammern ja ein bisschen, weil die Inflation so hoch ist und ihnen da zu wenig Luft bleibt am Ende. Wollen jetzt mehr Geld, höheres Budget, Cap, angepasst an die Inflation. Wie siehst du das? Kommen die damit durch oder setzen sich die Kleinen durch?
Es könnte sein, dass es vielleicht zu einem Kompromiss kommt. Wenn man dann vielleicht sagt, okay, diese Inflation war jetzt wirklich nicht erwartet. Binotto, Horner und auch Toto Wolff sprechen ja von einer höheren Gewalt, weil man eben den Krieg nicht auf dem Spielplan hatte. Und wie gesagt, diese extreme Inflation, da könnte es vielleicht sein, dass man, obwohl es die Regeln nicht hergeben, einen gewissen Inflationszuschlag verteilen würde. Das wären also um die 4 Millionen Dollar. Und ihn dann aber vielleicht wieder zurücknimmt nächstes Jahr und dann auf Basis der Inflationsrate im September, danach bemisst ihr das Reglement, dann nächstes Jahr eben wieder von den 135 plus eben dann die Inflationsrate gibt. Also dass man das nicht drin lässt. Das Problem ist nämlich, wenn man jetzt den 4 Millionen mehr gibt, müssten ja laut Reglement dann drin bleiben. Das heißt, man geht dann schon wieder von einer höheren Basis aus, es wird höher, höher, höher. Und die kleinen Teams haben die Angst, dass man dann irgendwann wieder bei 175 landet, wo man ja ursprünglich loslegen wollte. Fred Vasseur ist ja einer der ganz großen Gegner. Er sagt, Leute, es gibt ein Reglement, jeder hat das gewusst, Inflation ist keine höhere Gewalt, das kann passieren, damit muss man rechnen, da muss man sich auch darauf vorbereiten. Und wenn die so viel Geld verballern, dann sind sie selber schuld. Der sagt, ganz einfach, Ferrari, Red Bull und Mercedes können ganz einfach den Windkanal abstellen, dann kommen sie auch durch bei der Saison. Also das ist deren Problem und er will da überhaupt nicht nachgeben. Alpine, Ottmar Schaffner sagt mehr oder weniger das Gleiche. Er sagt, wenn der Horner nicht kommen kann und irgendwelche anderen Teams, toll, sollen uns heute schon erzählen, dann haben wir dann ein paar weniger Gegner auf der Rennstrecke.
Ja, das Horner-Zitat hat ja die Runde gemacht, dass am Ende quasi die großen Teams gar nicht mehr fahren können. Ja. Wie glaubwürdig ist das oder wie wahrscheinlich ist die Gefahr?
Die ist natürlich gleich null. Wie gesagt, dann müssen sie halt einfach aufhören, das Auto zu entwickeln. Der Witz ist ja, diese Top-Teams, die belauern sich ja gegenseitig. Also Binotto hat mir da einen Chart gezeigt, die machen wirklich, das ist so eine ewig lange Liste, alle möglichen Komponenten, die man halt am Auto so sieht und einschätzen kann. Da gibt's dann, stehen dann irgendwelche Punkte, wer wann was gebracht hat. Und dieses Entwicklungsbudget wird eigentlich ganz simpel gerechnet. Berechnet nicht die Gehälter. Die Gehälter, die müssen die Ingenieure sowieso zahlen, ob die was arbeiten oder nicht. Die sind einfach da. Man rechnet nicht die Administration, den ganzen Kram. Man schaut sich nur die Teile an. Weil natürlich bestimmen die Menge der Mitarbeiter das, was noch übrig bleibt für die Teile. Ja. Und es ist eigentlich auch egal, ob die Teile jetzt neu konstruiert wurden oder ob es alte Teile neu sind, weil man halt aufgrund der Lebensdauer neue Teile bringen muss. Weil auch die Windkanalkosten werden rausgerechnet. Auch der Windkanal läuft so oder so die ganze Zeit. Ja? Man braucht ihn ja. Also man schaut sich diese Produktionskosten an und dann, da gibt es eben da so einen Chart. Ferrari sagt, also der Mercedes und der Red Bull müssen eigentlich nach Spanien. Jetzt haben sie vielleicht noch ein kleines Upgrade. Ja. Ferrari hat ein bisschen mehr Luft, aber auch nicht viel. Er hat dann gesagt, also bei uns ist dann eigentlich auch Saisonmitte Schluss. Ja. Dann ist halt Schluss. Ja?
Ist das für die nächsten Jahre dann auch immer so oder ist es dieses Jahr extrem?
Dieses Jahr ist extrem, weil in diesem Jahr waren ja die Autos komplett neu. Man konnte nichts vom letzten Jahr übernehmen. Zum Beispiel 2021, was war ja das erste Jahr unter dem Budget Cap, natürlich noch unter 5 Millionen mehr, also 145, da hatte man das Riesenglück, dass aufgrund der Homologation praktisch das Dreiviertel-Auto übernommen wurde. Und das spart schon mal 30 Millionen Dollar ein. Ja, das wird man nächstes Jahr dann wieder erleben. Also da wird dann auch sehr, sehr viel Teile übernommen. Dadurch entspannt sich die Situation. Dieses Jahr ist wirklich das härteste und schwierigste Jahr, eben jetzt auch noch mit der Inflation. Nächstes Jahr, obwohl es dann runtergeht auf 135, dann kommt der Inflationszuschlag, da kann man jetzt schon sicher sein, die wird bis September nicht unter 3 wieder fallen. Im Moment steht sie bei 6,1%. Dann wird es nächstes Jahr wieder leichter werden.
Ja, wir müssen auf Monaco gucken. Wenn es da Unfälle gibt, dann sind die Teams noch mehr am Limit. Genau. Ist dieses Jahr auch vom Zeitplan her ein bisschen anders. Es wird nicht mehr donnerstags gefahren, sondern erst freitags. Ist ja eine ganz besondere Strecke. Wie siehst du da die Problematik auch mit den neuen Autos dieses Jahr?
Ja gut, die Autos sind ja generell sehr, sehr viel härter gefedert und fahren tiefer. Das wird sicher ein anderes Gefühl werden in Monaco für viele. Es sollten eigentlich die Autos im Vorteil sein, die in einem größeren Fenster fahren können. Ferrari gehört da mal mit Sicherheit dazu. Aston Martin atmet auf, weil sie haben gesagt, mit unserer A-Version, da gab es eigentlich nur eine Einstellung, das war tief und hart. Die konnte man aber nicht fahren, weil dann hat man das Bouncing gekriegt. Gut, das Bouncing sollten wir jetzt nicht erwarten in Monte Carlo, das könnte höchstens mal im Tunnel auftreten. Also das wird sicher nicht das große Problem sein, aber es wird ein Problem sein, dass einige Autos vielleicht eben nicht so weich fahren können, wie man das in Monte Carlo braucht und auch nicht so hoch. Und da kann es vielleicht schon zu einem komischen Ergebnis kommen.
Ja, und überholen ist aber immer noch schwierig, nehme ich an, obwohl die neuen Autos das ein bisschen verbessert haben.
Also in Barcelona hat ganz klar gezeigt, dass es besser geht. Also es waren 43 Überholmanöver, wobei man dazu sagen muss, Barcelona ist natürlich auch ein Reifenrennen und da waren einige Reifen, sind schon in die Knie gegangen, die anderen hatten noch bessere Reifen, das vereinfacht natürlich das Überholen, aber ich glaube, Carlos Sainz hat es erzählt, also wenn man jetzt mit letztem Jahr vergleicht, wenn es letztes Jahr sehr schwer war zu überholen, ist es jetzt schwer, wenn es schwer war, ist es jetzt einfacher, aber Monaco war unmöglich, also gehen wir vielleicht auf sehr schwer.
Genau, nochmal vielleicht auf Mercedes zurückzukommen, mit dem Upgrade, was sie gebracht haben, die waren ja sehr optimistisch, jetzt was auch die nächsten Rennen angeht, erstmal die Prognose für Monaco und glaubst du, dass die wirklich am Ende nochmal in den WM-Kampf eingreifen können?
Ja, also Monaco bin ich mir nicht ganz so sicher, auch Toto Wolff war noch ein bisschen skeptisch, das war ja nie ihre Paradestrecke, schon in der Zeit, wo sie noch wirklich um den Titel mitgefahren sind, ist wie gesagt eine besondere Strecke, normalerweise war das Fenster des Mercedes auch relativ klein, das Bouncing hat man jetzt scheinbar unter Kontrolle, Monaco soll sowieso kein großes Problem sein, die Frage ist jetzt wirklich, können sie weicher fahren, können sie höher fahren, das wird erst Monte Carlo zeigen. Ich glaube, die wirkliche Nagelprobe für Mercedes ist Baku, das sind lange Geraden, das sind Bodenwellen. Wenn da das Bouncing nicht wieder zurückkommt, dann glaube ich ja, dann fahren die noch um zumindest mal im Siege mit. Ja. WM-Titel, ich meine, sie sind nicht so weit weg von Ferrari und Red Bull, obwohl sie ja eigentlich da immer bloß um Platz 5, 6 oder wenn es mal gut läuft, Platz 3 rumfahren. Also theoretisch wäre da schon noch was möglich, aber wie gesagt, Baku müssen sie liefern. Sie haben jetzt auch ein bisschen Zeit, das Auto zu entwickeln. Sie haben ja gesagt, jetzt beginnt eigentlich erst die normale Fahrzeugentwicklung. Ja. Jetzt haben wir mal dieses große Problem aus dem Weg geschafft und jetzt geht's los. Also ich glaube, das Auto hat Potenzial, egal welcher Konstrukteur, auch der Konkurrenz. Alle sagen, wenn das Ding mal funktioniert, das ist so anders. Aber jeder probiert das ja mal ein bisschen, was die da machen. Das könnte ein echter großer Schritt sein.
Ja, aber dein Favorit für Monaco ist Ferrari. Okay. Ja, wir sind gespannt. Für Charles Leclerc wäre es natürlich wichtig, jetzt wieder zurückzuschlagen, nachdem er die WM-Führung verloren hat. Monaco, sein Heimrennen war bisher noch nicht immer so gut für ihn, ist da, glaube ich, immer ausgefallen und ist noch nie ins Ziel gekommen. Jetzt wird es also mal Zeit, den Fluch zu schlagen, zu besiegen. Und den Erfolg einzufahren. Ich glaube, er wünscht sich nichts mehr. Wir sind natürlich auch wieder vor Ort in Monaco diese Woche und melden uns dann spätestens nächste Woche dann wieder mit einer neuen Folge von Formel Schmidt. Bis dahin, auf Wiedersehen.
Servus. Oh.